Unser Tagesthema heute, das dreht sich um etwas, das wir in diesem Sommer massenhaft in allen Formen und Farben schon am Himmel gesehen haben. Wolken. Mal sind es Quellwolken, mal sind es Schleierwolken, aber ohne Wolken, das gab es in diesem Sommer bisher kaum. Und aus diesen Wolken, da fällt auch noch jede Menge Zeug raus, in allen Formen. Sprühregen, Nieselregen, Platzregen, Hagel hatten wir alles schon. Nur eines, das hatten wir diesen Sommer noch nicht, Schnee. Und wer weiß, vielleicht kommt es ja auch noch, denn ihn künstlich zu erzeugen, das wäre möglich, wie sich bei einem verrückten Experiment schon 1946 herausgestellt hat.
Wir haben es geschafft,
schreibt Vincent Schaefer am 13. November 1946 in sein Laborbuch. Er und sein Pilot Curtis Talbot lassen an diesem Tag einen alten Menschheitstraum wahr werden. In etwa 4 Kilometer Höhe fliegen sie mit ihrer einmotorigen Fairchild durch eine Wolke. Dabei streut Schäfer 1,5 Kilogramm Trockeneis aus dem Fenster. Das Trockeneis fällt in walnussgroßen Bröckchen in die Wolke. Unterhalb der Wolke schneit es.
Extrablatt! Extrablatt! 3 Meilen Wolke in Schnee verwandelt!
Und der Berkshire Evening Eagle notierte:
Der Mann, der über Greylock Schnee machte, ging früh von der Schule ab.
Schäfer hatte nie eine Schule abgeschlossen. Seine fundierten Chemie- und Physikkenntnisse erwirbt er während seiner langjährigen Arbeit im Forschungslabor der Firma General Electric. Sein Chef Irving Langmuir sieht in der Wettermodifikation eine Zukunftstechnologie. Indem Wolken geimpft werden, sollen Städte von starken Schneefällen geschützt und Wintersportorte sicher versorgt werden. Warum gibt es im Winter Wolken, aus denen Schnee fällt, und andere, die sich einfach wieder auflösen? Herrschen in einer Wolke Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes, können mikroskopisch kleine Wassertröpfchen zu Eiskristallen gefrieren. Daran heften sich weitere Tröpfchen, eine Flocke entsteht. Von dieser können sich wiederum kleine Eiskristalle ablösen, an denen dann von neuem Wassertröpfchen festfrieren. Doch in vielen Wolken kommt es erst gar nicht zu dieser Kettenreaktion. Schäfer experimentiert in einer minus 23 Grad Celsius kalten Truhe, in der er mithilfe seines Atems kleine, kalte Wolken produziert. Er fügt Talg, Schwefel, Vulkanasche und viele andere Substanzen hinzu. Doch nichts passiert. Am 13. Juli 1946 kommt ihm der Zufall zur Hilfe. Jemand hatte die Truhe ausgeschaltet. Vincent Schäfer nimmt zur schnellen Kühlung Trockeneis. Das minus 78 Grad kalte Kohlendioxid verdampft zu dicken Rauchwolken und erzeugt einen kleinen Schneesturm in Schäfers Kühltruhe. Erst wenn einige wenige Eiskristalle die Kettenreaktion auslösen, wird die Schneebildung in Gang gesetzt. Kleine Partien einer Wolke müssen auf minus 39 Grad abgekühlt werden. Was in Schäfers Kühltruhe funktioniert, funktioniert dann über Pittsfield. Die Forscher machen sich daran, nach dem Stoff zu fahnden, der die besten Kondensationseigenschaften hat. Nach vielen Tests entdecken sie Silberjodid, das die Miniwolken in der Laborkühltruhe schon bei weit weniger tiefen Temperaturen zum Schneien anregt. Am 20. Dezember 1946 impft Schäfer Wolken über dem Städtchen Schenectady. 11 Kilogramm Trockeneis und 2 Stunden später erleben die Einwohner der Kleinstadt die heftigsten Schneefälle des ganzen Winters. Doch die Euphorie der Anfangsjahre flaut Mitte der 50er ab. Bei atmosphärischen Experimenten ist nie klar, ob es nicht auch ohne Impfung zum Niederschlagsereignis gekommen wäre. In kleinem Maßstab forscht heute die Weather Modification Association an den Möglichkeiten, Wetter zu manipulieren. Einmal jährlich im April treffen sich deren Mitglieder und tauschen sich aus. Viele teilen jedoch die Ansicht, dass das Wetter einfach zu kompliziert ist, als dass es sich mit einfachen Mitteln manipulieren ließe. Jüngster aufsehenerregender Misserfolg der Wettermanipulation? Bei der 300-Jahr-Feier der Stadt St. Petersburg investiert der damalige Präsident Wladimir Putin 500.000 Euro ins gute Wetter. 10 Flugzeuge der russischen Armee sollen, Zitat,
dem Regen nicht erlauben, die Feierlichkeiten an der Neva zu trüben.
Als Putin die Staatsgäste an der Statue Peters des Großen begrüßt, gießt es wie aus Wein.
Tja, es klappt halt nicht immer. Ein Bericht von Stefan Beuting war das.